88,5% der Unfälle, habe ich in einer Statistik gelesen, bei denen es Verletzte und Getötete gibt, werden durch Fehler von Pkw, Kraftradfahrern, Lkw-Fahrern, Fahrradfahrern und sonstigen Teilnehmern am Straßenverkehr verursacht. 88,5%. Menschliches Versagen nennt man so etwas. Oder menschliche Fehlleistung. Menschliches Versagen hat oft katastrophale Auswirkungen. Und nicht nur im kleinen Rahmen, wie jetzt bei dem Autounfall, das schon schlimm genug ist für die Betroffenen, sondern auch manchmal in sehr, sehr großem Rahmen. Da ist zum Beispiel der Reaktorunfall von Tschernobyl. Menschliches Versagen. Da ist die Ölkatastrophe vor Alaska 1989 gewesen. Exxon Valdez hat 41 Millionen Liter Öl verloren, indem man auf ein Riff gelaufen ist, wo man gar nicht hingehörte. Menschliches Versagen. Die Auswirkung war oder ist, dass mehr als 2000 Kilometer Küste vor Alaska verseucht wurden. Hunderttausende von Fischen, Vögeln und so weiter starben. 2000 Kilometer. Ich glaube, die Strecke von Flensburg bis nach München ist so um die 1000 Kilometer, 800, 900 Kilometer sogar nur. Hier sind es 2000 Kilometer, die durch menschliches Versagen vernichtet worden sind. Die Küste. Die Folgen, man merkt sie heute noch. Von Tschernobyl auch. Das Unglück von Enschede, das Zugunglück mit 101 Toten 1998, auch das ist auf menschliches Versagen zurückzuführen. Oder der Brückeneinsturz in Genua vor 3 Jahren, wir können uns vielleicht noch erinnern, an dem es 43 Tote gab, menschliches Versagen, weil man die Brücke einfach nicht gewartet hat. Man hat sie nicht kontrolliert über mehrere Jahrzehnte. Menschliches Versagen. Menschliches Versagen oder menschliches Fehlverhalten hat immer auch Auswirkungen auf den Verursacher. Er wird gekündigt, er bekommt eine Strafe, er ist traumatisiert, er ist der Verzweiflung nahe bis hin zum Suizid. Man möchte natürlich menschliches Versagen minimieren und dadurch werden Abläufe in Gang gesetzt, die solche Fehler vermeiden sollen. Aber auch sie greifen nicht immer. Es gibt aber auch, wie wir gerade in der Lesung gehört haben, menschliches Versagen nicht nur in dieser irdischen Welt, sondern auch in unserem geistlichen Leben. Und darum geht es uns heute. Im geistlichen Leben sind wir auch fehlerhaft. Und vielleicht sogar mehr als in unserem fleischlichen, falls man geistliches und fleischliches Leben überhaupt trennen kann. Wie oft erreichen wir nicht unser selbst gestecktes Ziel, das wir haben wollen in unserem christlichen Leben? Gehen in die Irre, weil wir unsere Bedürfnisse, unseren Willen über Gottes Willen stellen. Wir verfehlen unser Ziel und steuern so auf eine Katastrophe für unser Leben und manchmal auch für andere Leben zu. Übrigens, die Begriffe im Griechischen und Aramäischen, die in der Bibel mit Sünde übersetzt werden, bedeuten genau genommen Verfehlen des Ziels. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. In Epheser 6,12 lesen wir, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Auch Jesus musste diesen Kampf kämpfen. Und als er das tat, da war er Mensch, so wie wir. Und das können wir daran erkennen, dass er erschreckte und ihm sehr graute, wie wir in Markus 14, 33 gelesen haben. Jesus wappnete sich aber für diesen Kampf, indem er betete. Und in Lukas 22, 44 wird deutlich, wie er im Gebetskampf gerungen hat. Und er war im ringenden Kampf und er betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Lukas weiß, wovon er spricht. Das ist nicht nur ein Bild. Das kann tatsächlich passieren. Lukas war Arzt. Er kannte dieses Phänomen, wenn man wirklich Angst hat. Richtige Angst, Lebensangst, so wie es vielleicht auch die kurdischen Christen jetzt haben. Vielleicht fällt ihnen noch nicht die Blutstropfen aufstehen, aber sie haben Angst. So wie der Herr. Jesus wollte diesen Kelch an sich vorübergehen lassen, wenn es möglich wäre. Aber viel wichtiger war ihm, den Willen Gottes, seines Vaters zu erfüllen. Das war sein Streben, das war sein Ziel. Und dem ordnete Jesus seinen Willen unter. Dieser geistliche Kampf, er begann jetzt. Er begann nach Gethsemane sofort. Keine Zeit zum Ausruhen. Denn in diesem Kampf, in dieser Situation, die wir gleich lesen werden, da wurde Jesus versucht, seine göttliche Macht zu offenbaren, zu demonstrieren, ich bin Gott. Und der Versucher, das war nicht Menschen alleine, das war Satan, der den Herrn schon einmal verleiten wollte, dass er seine göttliche Macht für sich, für Jesus selbst einsetzt, nachdem er 40 Tage gefastet hat. Wir können uns erinnern, mach aus den Steinen Brot, du hast doch Hunger, iss, nimm, du kannst es doch. Spring von der Zinne und zeig, dass du Gott bist. Mach es, die Engel werden dich doch auffangen. Jesus ließ sich nicht beirren. Jetzt nicht, damals schon gar nicht. Jesus hat widerstanden. Aber jetzt tritt der Satan nicht persönlich auf, sondern Menschen, Freunde wie Feinde, versuchen den Herrn. Sie wollen Jesus unbewusst oder bewusst zu Fall bringen. Lesen wir uns einmal Markus 14, die Verse 43 bis 52. Markus, Kapitel 14, ab 43. Jesus hat gebetet, die Jünger sollten mit ihm beten und er hatte jetzt gesagt, so, jetzt ist gut, jetzt geht's weiter. Und sogleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der 12 war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und Schriftgelehrten und den Ältesten. Der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den er greift und führt ihn sicher ab. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Doch damit die Schriften erfüllt werden, da verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug. Und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinengewand zurück und entblößt floh er von ihnen. Ja, wir lesen nicht, dass Satan involviert war, außer dass er in Judas eingefahren ist. Aber auch die hohen Priester, Schriftgelehrten und Pharisäer wollten, dass Jesus nicht am Passa stirbt. Aber er sollte weggebracht werden. Er sollte getötet werden. Sein Tod war beschlossen. Ebenso wenig wie der Teufel wollten sie, dass Jesus das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, wird. Satan wusste, wenn Jesus stirbt, so wie es die Schriften sagen, ist sein Ende besiegelt. Und um das zu verhindern, benutzt er Freund und Feind, um Jesus zu versuchen. Keiner der anwesenden Menschen erkennt Jesus als den Erlöser. Alle versagen. Trotz und wegen dieses Versagens wird die göttliche Liebe auch umso größer. Menschliches Versagen, das ist mein erster Punkt, offenbart Gottes Liebe und Gnade. Das ist mein zweiter Punkt. Denn es wird deutlich, dass nicht einer auch nur im Geringsten würdig wäre, Anspruch auf Errettung von den Sünden zu haben. Und dennoch ist Gottes Liebe so groß, dass sie sich jedem anbietet. Man kann die Anwesenden in fünf Gruppen aufteilen. Da ist zuerst einmal Jesus. Und denn um ihn geht es. Er ist die wichtigste Person, sozusagen der Hauptdarsteller. Hier geht es nicht um Judas in erster Linie oder um die Menschen, um die Soldaten, um die hohen Priester. Es geht allein um Jesus. Alles andere sind Nebendarsteller, die Jesus sozusagen in das rechte Licht rücken. An ihm wird gehandelt, aber er selbst ist der Handelnde. Das werden wir sehen. Das nur geschieht, was er auch zulässt. Die zweite Gruppe ist, auch wenn es Einzelpersonen sind, das ist Judas Iskariot. Die dritte, die große Schar, gesandt von den obersten Priestern und Schriftgelehrten und den Ältesten. Die vierte, die Jünger Jesu. Und die fünfte, last but not least, ein gewisser junger Mann. Die Gruppen 2 bis 5, die wollen wir uns zuerst betrachten, bevor ich Jesu Handeln im zweiten Punkt anspreche. Judas, der einer der 12 war, das wird in den drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas betont. Er wird ausdrücklich als einer der Apostel beschrieben. Judas war nicht irgendeiner, der da mal mitgegangen ist oder nicht mitgegangen ist. Er war einer, den Jesus ausgesucht hat, persönlich. Er hat sich nicht eingeschlichen. Er war von Anfang an dabei. Judas bekam die ganze Lehre des Herrn mit. Er konnte Jesus direkt fragen, wenn er etwas nicht verstanden hatte. Er hat alle Wunder des Herrn persönlich erlebt, auch die Jesus als den Messias ausweisen. Er hat ebenso Macht vom Herrn bekommen, Dämonen auszutreiben. Judas hatte eine Vertrauensstellung. Er war für die Finanzen zuständig. Sicher, er gehörte nicht zu diesem Inner Circle, wie man das so auf Neudeutsch sagt, zu denen Petrus, Johannes und Jakobus gehörten. Aber dazu gehörten auch 8 weitere nicht. Jesus hat ihn nie schlechter behandelt oder abwertend behandelt in den ganzen 3 Jahren, in denen er mit ihm zusammen war, obwohl er wusste, dass dieser Judas ihn verraten wird. Dieser Judas verriet Jesus aber nicht nur durch eine einfache Geste. Er zeigte nicht auf den Herrn und sagte, seht ihr da den dritten von links, der ist es? Nein. Ging nicht hin und küsste ihm die Hand, wie man das gegenüber einem Höhergestellten tut. Das wäre alles möglich gewesen. Sicher, er musste Jesus eindeutig identifizieren. Wir müssen uns die Situation vorstellen. Es war dunkel, keine Straßenlaternen. Vielleicht war der Mond, vielleicht von Wolken bedeckt, wie auch immer. Aber Aussehen und Kleidung von den 12, besser gesagt den 11 und Jesus, sie war sich ähnlich. Stellen wir uns einmal vor, wir wollen jemanden beschreiben, unseren Mitschüler, ihr Kinder. Ja, wie sieht er aus? Ja, er ist 1,60 groß, hat blondes Haar und ist dünn. Das trifft auf 8, 9 Klassenkameraden zu, oder? Aber hier musste eindeutig Jesus gefasst werden und kein Petrus oder Nathanael oder wer auch immer. Darum ein eindeutiges Zeichen. Wie gesagt, Judas hätte Jesus die Hand küssen können, um so eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen. Aber unter dem Zeichen der Liebe und Freundschaft geschah diese schwärzeste Tat der Weltgeschichte. Und mit Recht ist der Begriff Judaskuss seitdem der Ausdruck für die abscheulichste Heuchelei. Judas wurde zum Verräter, weil er seine Ziele im Reich Gottes nicht erreichen konnte. Er wollte Ansehen und Reichtum in dieser Welt. Jesus bot ihm Schätze an, die nicht geraubt werden können, die nicht verrotten, Allerdings in der ewigen Welt. Für diese Welt gab und gibt es für Nachfolger Jesu kein Ansehen, sondern Verfolgung. Wir kommen gerade noch mal gut davon, aber das ist nicht selbstverständlich. Obwohl Jesus diesen Reichtum der himmlischen Welt in Aussicht stellte und die ja nicht nur auf materielle Dinge begrenzt sind, sondern auf Freude, auf Gesundheit und was es da noch alles gibt, was wir im letzten Kapitel der Offenbarung lesen können, setzte Judas alles auf diese Welt, die doch vergehen wird. Er setzte auf die Vergänglichkeit. An Judas wird deutlich, dass selbst jahrelange direkte Gemeinschaft mit dem Herrn nicht zwangsläufig in die Nachfolge Christi führt. Wenn man Judas mit dem vierfachen Ackerboden vergleichen würde, oder vergleicht, war er das dritte Feld, wo die Dornen die aufkommenden Halme erstickten. Der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar, wie wir in Markus 4,19 lesen können. Jesus hat an ihm gehandelt wie an allen anderen, leider ohne Erfolg. Judas hat sich gegen den Erlöser entschieden. Er nennt ihn noch Rabbi, Lehrer, aber seine Lehre verachtet er. Sicher, einer musste Jesus verraten, damit die Schrift erfüllt wurde. Aber Judas hätte es nicht sein müssen. Es hätte auch ein Andreas sein können, ein Zelot, Simon der Zelot. Matthäus hätte es sein können, selbst Petrus. Aber Judas hat diesen Part sozusagen angenommen. Menschlich betrachtet musste das eine herbe Enttäuschung für Jesus gewesen sein. Aber Jesus handelte ganz anders, als wir es getan hätten. Aber dazu gleich mehr. Als nächste Gruppe wollen wir die große Schar betrachten. In anderen Übersetzungen steht große Volksmenge. Bei Johannes lesen wir sogar von einer Kohorte. Jesus ist in den Augen seiner Feinde ein gefährlicher Mann, ein Aufrührer. Dass er sich einfach verhaften lassen würde und keinen Versuch der Flucht oder des Widerstandes unternehmen würde, das konnte man sich in dem Hohen Rat nicht vorstellen. Darum schickt man nicht nur Männer der Tempelwache aus, die Diener des Hohen Priesters und noch Diener der von den Pharisäern, also von den hoch angesehenen frommen Parteien im Volke, sondern der Hohe Rat arbeitete auch mit den römischen Behörden zusammen und hat sich zur Sicherheit eine Abteilung der Besatzungstruppen mit einem höheren Offizier mitgeben lassen. Die Römer hätten sich nicht vor den Karren spannen lassen, wenn ihnen Jesus nicht als ein Aufrührer geschildert worden wäre, ähnlich wie Barabbas, den sie erst vor kurzem festgenommen hatten. Die Römer konnten es nicht leiden, wenn ihre Pax Romana in Frage gestellt wurde. Und um jeden Aufruhr im Keim zu ersticken, ging man mit einer großen Übermacht zu Werke. Auch Paulus hat das erlebt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 23,23. Und er ließ der Statthalter ließ zwei Hauptleute zu sich rufen und sprach: Haltet 200 Soldaten bereit, dass sie nach Caesarea ziehen, dazu 70 Reiter und 200 Lanzenträger. Von der dritten Stunde der Nacht an. 470 Soldaten sollten Paulus bewachen. Und vor was sollten sie ihn bewachen? Vor 40 Männern, die Paulus nachstellten. Eine 10, fast 12-fache Übermacht. Es ist also gar nicht so abwegig, wenn wir dieser Truppe ebenfalls eine Stärke von bis zu 500 Mann zugestehen. Das war keine kleine Gruppe, ein großer Haufen. 500 Mann. Manche denken sogar, es waren bis zu 1000. Und diese legten gleich nach dem Kuss Hand an Jesus, damit er auch sicher in Gewahrsam genommen wird, nicht noch flieht. Und Jesus lässt es zu. Und jetzt wurden auch die Jünger aktiv, zumindest einer. Und ich denke, es ist bekannt, wer das war, der den Knecht des hohen Priesters das Ohr abhaute. Bei Johannes erfahren wir in Kapitel 18 den Namen des Betroffenen. Einmal Petrus, der zuschlug, wer auch anders, und Malchus, der Getroffene, der ein Diener des hohen Priesters war. Aber bleiben wir noch etwas bei der Truppe. Dieser Truppe, diesen Menschen aus Römern, Tempel, Offizieren und Vertrauten der Pharisäer ging es nicht. Sie hassten nicht Jesus oder liebten ihn. Ihnen war Jesus eigentlich egal. Sie taten ihren Job, führten Befehle aus. Und der Auftrag hieß, Jesus festzunehmen. Nicht die Jünger oder sonstige, Jesus. Die anderen sollten sie laufen lassen. Es sollte schnell gehen, ohne Aufsehen, damit ja es nicht zum Aufruhr kommt. Sie waren, um in dem Gleichnis zu bleiben, der Weg, auf den das Wort gestreut ist. Sie haben etwas von Jesus gehört, aber es war ihnen egal. Wenn sie es gehört haben, kommt zugleich Satan, nimmt das Wort weg, das in ihren Herzen gesät worden ist. Solche Menschen oder solch eine Menschengruppe war es. Für solche Menschen starb auch Jesus, wenn sie es angenommen haben. Wenn sie seine Lehre auch nicht richtig kennen, durfte man trotzdem sein Kind werden. Und diese, wie haben sie ihn behandelt? Wie ein Räuber, lesen wir in Vers 48. Dabei hat Jesus gerade die Auftraggeber noch vor ein paar Tagen so genannt. Er hat ihnen vorgeworfen, dass sie aus dem Tempel was gemacht haben? Eine Räuberhöhle. Und sie sagten, nein, wir sind nicht die Räuber, du bist der Räuber. Aber die Verhaftung war dennoch unrecht. Das sehen wir an den Äußerlichkeiten, denn wären sie rechtens gewesen, warum dann nicht vor allen Leuten im Tempel, um ein Exempel zu statuieren? Jesus war öffentlich umhergegangen. Er hat gelehrt im Tempel. Man hätte ihn jederzeit festnehmen können. Aufgrund seiner Lehre, aufgrund seines Handelns und Wandels. Aber es ging nicht, weil er nichts Falsches tat. Ja, Jesus hat den Schriftgelehrten, Priestern und Pharisäern und Sadduzäern etwas weggenommen. Nämlich ihr Ansehen beim Volk, indem er ihre Lehre der Frömmigkeit als Menschenwerk offenbart und nicht als Gottes Willen. Er hat die Händler aus dem Tempel getrieben, die Habgier der Priesterschaft öffentlich angeprangert und somit auch die Spendenfreudigkeit des einfachen Volkes minimiert. Alles an dieser Festnahme war im eigentlichen Sinne ungesetzlich, illegal. Auch alles, was in der weiteren Folge der Verhaftung noch dazu kam, die Verhandlung und. Alles illegal. Aber der Menge war es offensichtlich egal. Weder die Tempeldiener noch die römischen Verantwortlichen reagierten auf diesen Vorwurf. Als Paulus ausgepeitscht wurde oder werden sollte, erwähnte er nur, dass er römischer Staatsangehöriger war. Und sofort wurde die Bestrafung ausgesetzt. Die Priesterschaft musste sogar nachher vor dem Statthalter antreten, vor dem Befehlshaber, weil er genau wissen wollte, wieso Paulus gefangen genommen worden ist. Das hätten sie bei einem normalen Israeliten gar nicht gemacht. Sie hätten ihn gepeitscht, hätten ihm gesagt, so, und jetzt sieh zu, dass es nicht wieder tut und tschüss. Aber hier ging es um einen Römer. Also sie hatten ihre Gesetze und sie befolgten die Gesetze. Es war nicht so einfach, jeder tat, was er wollte. Kommen wir nun zu den Freunden, zu den Aposteln, zu Jesu Jüngern. Wie haben sie sich verhalten? Man sollte doch meinen, dass sie ihren Herrn in dieser Stunde beistehen, oder? Denn was haben sie noch gesagt vor ein paar Stunden? In Vers 31 im gleichen Kapitel, Markus 14, lesen wir. Er aber sagte desto mehr, also Petrus, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Niemand würde Jesus verleugnen. Das kam für sie überhaupt nicht in Frage. Und tatsächlich, einer greift zum Schwert und haut dem Malchus das rechte Ohr ab. Endlich mal einer, der zu seinem Wort steht, oder? Ja, Petrus, das ist ein Mann der Tat. Aber bevor wir in weitere Lobeshymnen verfallen, sollten wir einmal betrachten, was da überhaupt passiert ist. Hatte Petrus den Auftrag, den Herrn zu verteidigen? Nein. Petrus' Tat hätte ein Gemetzel zur Folge haben können. Denn hier waren, wie gesagt, 500 bewaffnete Soldaten gegen diese kleine Schar Apostel. Die Fischer und Zöllner waren und was noch was, auf jeden Fall völlig kampfunerfahren. Was hat sich Petrus dabei gedacht? Wollte er zeigen, dass Jesus Unrecht hatte mit der Ankündigung, dass ihn alle verlassen würden und Petrus zu seinem Wort felsenfest steht, seinem Namen entsprechend? Oder hoffte er auf himmlisches Eingreifen, Feuerflammen aus dem Munde Jesu, die die Scharen vernichten sollten? Was Petrus antrieb, das war falscher Ehrgeiz, der letztlich dazu führen sollte, dass Jesus seinen Auftrag für Sünder zu sterben nicht ausführen könnte. Schon einmal war Petrus so voreilig, als er Jesus davon abhalten wollte, zu sterben. Das können wir in Markus 8 nachlesen. Aber er wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach: Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ja, auch hier will Satan, dass Jesus nicht auf die für ihn bestimmte Art und Weise sein Leben gibt. Man kann es Jesus nicht nehmen, das Leben. Er muss es geben. Als die Jünger merkten, dass Jesus alles über sich ergehen lassen würde, damit die Schriften erfüllt werden, flohen sie alle. Vor ein paar Stunden hat noch jeder vollmundig seine Standhaftigkeit bekundet. Nein, wir nicht. Wir halten zu dir, komme, was da wolle. Auch Johannes und Jakobus flohen, obwohl sie zur Rechten und zur Linken des Herrn sitzen wollten. Jesus aber sprach zu ihnen, lesen wir in Markus 10, 38 bis 39, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Sicher, das ist schon einige Zeit her, aber sie wollten den Kelch trinken, den Jesus trank. Und Jesus sagte ihnen, ja, ihr werdet ihn trinken und getauft werden, womit ich getauft werde. Sie haben letztendlich durchgehalten, aber nicht aus eigener Kraft. Keiner der Apostel steht Jesus in dieser schweren Stunde bei. Der Herr ist ganz alleine. Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, hat Jesus noch einige Minuten vorher gewarnt. Aber genau diesem sind sie nicht nachgekommen, als Zeit war. Bete in der Zeit, dann hast du in der Not, könnte man sagen. Es gibt das Sprichwort, lautet eigentlich anders. Spare in der Not, dann hast du spare in der Zeit, dann hast du in der Not, aber es gilt auch für uns im geistlichen Leben. Bete in der Zeit, damit du in der Not den Beistand hast. Denn lesen wir noch, dass Jesus sehr viel betete, stundenlang, wie er es getan und gewohnt war? Nein, er hatte gar nicht mehr diese Zeit. Darum, wir haben die Möglichkeit zu beten. Nutzen wir sie auch. Kommen wir nun zu dem Unbekannten. Wir haben schon die Feinde, die Gleichgültigen und die Freunde betrachtet. Nun kommen wir zu einem Sympathisanten. Und die sich nicht so recht trauen, Jesus nachzufolgen. Sie wissen nicht alles über Jesus, was er kann, was ihm kommt. Aber sie sind seiner Lehre offen. Was diesen Unbekannten trieb, ob es nun Schaulust oder ernsthafte Anhänglichkeit war, wissen wir nicht. Und das soll uns auch nicht weiter beschäftigen, weil die Bibel nicht davon spricht. Ebenso wenig wie von dem Namen. Darum brauchen wir uns nicht drum kümmern, wer das war. Aber er wollte diesem Jesuszug, dieser Verhaftung folgen. Das war schon ziemlich wagemutig. Aber auch er brach ab, denn er hatte auch Angst. Er wurde ergriffen und er ließ sein Gewand fahren. Und wie die Jünger den Herrn in den Händen der Schar ließen, so schreibt es ein Kommentar, so ließ er sein Leinengewand in den gleichen Händen. Die Folge war, dass er bloß, völlig nackt geflohen ist. Und das war das Schlimmste, was einem Israeliten passieren konnte. Diese Schmähung. Man bezeichnete jemanden schon nackt, wenn er nur sein Untergewand trug. Aber er hat ein leinenes Obergewand angehabt, auf der bloßen Haut. Denn wenn er so ein Gewand angehabt hätte wie Jesus, um das nachher gewürfelt wurde, damit man es nicht zerteilt, dann wäre es zerrissen. Er war nackt. Er hat sich die Blöße und mehr als die Blöße, er hat sich der Verachtung der Menschen ausgesetzt. 500 Menschen sahen ihn, wie er weglief. Lieber zum Gespött werden, als mit Jesus leiden. Das ist die Botschaft dieser Textstelle. Übrigens, sie wird nur hier erwähnt. Alle verließen Jesus, flohen von ihm, wie es in den Schriften prophezeit wurde. Die einzigen, die mit ihm waren, waren seine Feinde. All das sollte Jesus dazu bringen, seine göttliche Macht zu offenbaren, zu zeigen, dass er wirklich der Messias ist. Die Übeltäter gleich auf der Stelle strafen, denn ihr Handeln war völlig ungerecht und böswillig. Hätte Jesus nicht das Recht gehabt, hier einmal seine Gerechtigkeit zu offenbaren und die Anwesen zu zeigen, wozu er fähig ist? Natürlich hätte er es gehabt. Aber tatsächlich zeigt Jesus ein völlig anderes Verhalten. Eben nicht eine menschliche Art und Weise, sondern seine göttliche Liebe. Wenn unser einer ungerecht behandelt wird, wie handeln wir dann? Wir fordern Gerechtigkeit ein. Es steht uns zu. Die anderen sollen ruhig merken, dass wir uns nicht alles gefallen lassen, oder? Und Jesus göttliches Handeln? Der Mensch war zu diesem Zeitpunkt, der den gleichen Versuchungen ausgesetzt war wie wir. Er sorgt sich um die Menschen und um den Willen des Vaters. Judas verrät ihn auf die niederträchtigste Weise. Das haben wir schon betrachtet, indem er als Freund und Schüler auftritt. Mit einem Wort oder Geste hätte Jesus ihn töten können, hätte ihn in seine Bestandteile auflösen können. Nichts mehr wäre von ihm da gewesen. Er hätte das Recht gehabt, er hätte die Möglichkeit gehabt, er hätte ihn geschaffen, Jesus. Jesus hat Judas geschaffen, so wie er auch uns geschaffen hat. Es wäre ja auch nicht so tragisch gewesen, denn Judas, wissen wir, ich denke, da mache ich keins, verrate ich nichts, bringt sich sowieso selbst um. Jesus hätte also den Tod nur ein paar Stunden vorgezogen. Es hätte keine katastrophalen zeitlichen Auswirkungen gehabt oder was auch immer. Aber genau das tut er ja nicht. Er offenbart seine Liebe gegen seinen Feind, indem er Judas sogar mit Freund anspricht. Das ist keine Heuchelei bei Jesus, denn Jesus kennt keine Heuchelei. In Matthäus 26, 50 lesen wir, Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Jesus nannte ihn Freund. Judas handelte aber nicht wie ein Freund. Jesus bietet Judas ein letztes Mal die Möglichkeit der Buße an. Denn wir lesen in Matthäus 12, 32, und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Es war noch Vergebung möglich für Judas. Er hätte sie nur ergreifen müssen. Nur die Sünde gegen den Heiligen Geist, die kann nicht vergeben werden. Es gibt also unvergebbare Sünden. Noch ein allerletztes Mal hatte Judas die Möglichkeit, umzukehren. Jesus bot ihm seine Liebe an auf dem Silbertablett. Er nannte ihn Freund. Und was macht Judas? Bricht er zusammen, wie Petrus später zusammenbricht? Nein. Jesus sorgt sich auch um die Soldaten. Kaum zu glauben. Aber er tut es. Auch an ihnen hätte er ein Beispiel praktizieren können. Auch hier lesen wir wieder Matthäus. Oder meinst du, das sagt er zu dem, der das Schwert erhoben hat, also zu Petrus, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? 12 Legionen. Eine Legion sind 3.000 bis 6.000 Soldaten. Wie viel waren hier? 500. Da hätte schon mal eine Legion gereicht. Hier kommen gleich 12. Und wie viele Engel hätte es überhaupt gebraucht, um diese Schar von 500, 600 Leuten auszulöschen? Nicht mal einen. Also, er hätte erscheinen müssen und sie wären zurückgewichen. 2. Könige 1935 möchte ich uns lesen. Hiskia hat gebetet, als die Feinde vor Jerusalem standen. Und es geschah in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und erschlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren sie, diese alle tot, lauter Leichen. Da ist nicht einer entkommen, ein Engel. Gut, es war der Engel des Herrn, es war Jesus in seiner damaligen Gestalt, aber 185.000 Mann. Er hätte 3, 4 Engel gebraucht und die 500 Menschen, diese Schar, wäre Geschichte gewesen. Jesus hat es nicht getan. Im Gegenteil, er heilt das Ohr des Malchus. Das können wir bei Lukas nachlesen. Er ist halt Arzt. Das war auch keine geringe Tat, denn im Altertum wurden Heuchler, Verbrecher auch dadurch gekennzeichnet, dass man ihnen das Ohr einschnitt. Malchus, er hätte sich also den Rest seines Lebens dafür rechtfertigen müssen, wieso er ein abgeschnittenes Ohr hat. Jesus hat hier auch keine versteckte Häme, geschieht dir recht, oder so ähnlich wie es bei uns ist, sondern es war eine Heilung. Hat diese Heilung, außer dass das Ohr wieder gesund war, etwas bewirkt bei den Menschen, die dabei standen, die es gesehen haben? Nein. Sie sahen ein göttliches Wunder, diese 500 Menschen, und sie blieben immer noch ihm gleichgültig gegenüber. Auch um die Jünger sorgt sich unser Herr. Hier müssen wir bei Johannes schauen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Können wir in Kapitel 18 nachlesen. Die Apostel hätten nicht fliehen müssen, um in Sicherheit zu kommen. Denn Jesus versicherte mit seiner Frage, wen sie suchten, nämlich ihn allein, und somit keine Handhabe gegen die Restlichen hätten. Sie hätten einfach gehen können. Kein Problem. Selbst Petrus wurde wegen seinem Angriff auf den Malchus, auf den Vertrauten, auf den Knecht der Ältestenschaft nicht belangt. Es kam zu keiner Verhandlung wegen Körperverletzung, Angriff auf die Staatsgewalt oder was auch sonst immer. Jesus sorgt sich auch um uns. Aber was für ihn auch wichtig ist, das steht nicht irgendwo am Rand, sondern das ist der Wille des Vaters. Das alles ist aber geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Und dann verließen ihn alle Jünger und flohen. Die Schriften sollten erfüllt werden. Das, was Gott durch seine Propheten verheißen hat, sollte so eintreten. Und da gab es keine Änderung dran. Bei Gott gibt es keinen Plan B, keinen Plan C oder sonstige Ausschwünge. Wenn es so nicht funktioniert, machen wir es anders und dann probieren wir es nochmal. Nein, eins nach dem anderen wird abgehandelt, so wie es vorhergesehen ist. Nicht einer seiner ausgewählten Apostel ging Jesus verloren, außer Judas. Aber auch das war Schrifterfüllung. Selbst, dass es ein Freund war. Im Psalm 55, 13 bis 14 möchte ich uns noch lesen. Denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht. Das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich. Vor dem wollte ich mich verbergen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander und sind zum Hause Gottes gegangen mit der Menge. Für solche Menschen ist Jesus gestorben. Dies alles ließ der Herr über sich ergehen. Nicht gleichgültig oder gar trotzig, auch nicht resigniert, mit Widerwillen, weil es nicht anders geht, sondern mit einem inneren Frieden. Weil er wusste, dass sein Vater ihn liebt. Und so hat er, Jesus, diese Liebe weitergegeben an die, die ihn verlassen haben, die ihn töten wollten, an die Soldaten, die ihn gefangen genommen haben, hat er sich ausgeliefert. Er hätte sie auslöschen können. Er hätte durch die Menge gehen können. Er tat es nicht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Das ist Jesus. Der Fürst der Welt hätte Jesus nicht eine Klage vorwerfen können. Er hätte nicht einmal sagen können, ja, das hast du ja um deiner selbst getan. In mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Das war Jesus' Anliegen. Das war sein Ziel. Und das erreichte er, weil er gebetet hat. Weil er im Gebetskampf gestanden hat und sich durchgefochten hat. Der ein oder andere mag nun denken, dass dies eben kein Problem für Jesus war, weil er ja schließlich Gott ist. Aber Jesus war Mensch. Er war einer wie du und ich. Auch er hatte Bedürfnisse. Er musste schlafen, essen, trinken. Er hatte Angst vor Schmerzen. Er hatte Angst vor Verleumdungen und was weiß ich nicht alles. Aber diese innige Verbundenheit mit seinem Vater, auch die wurde auf die Probe gestellt, wie wir später noch sehen werden. Aber genau diese Verbundenheit wurde durch das Gebet verstärkt. Der Herr hat in Gethsemane gerungen, all diese Anfechtungen und Angriffe des Teufels zu widerstehen. Ja, er hat gewusst, was auf ihn zukommt. Aber als Petrus wusste, was auf ihn zukommt, hat er auch Jesus verleugnet. Oder? Hat Jesus ihm nicht gesagt, du wirst mich verleugnen? Hat er. Hat der Hahn nicht gekräht? Hat er. Hat er weitergemacht? Hat er. Hätte er nicht schon zwischenzeitlich einmal aufhören können? Die Zeit war da. Aber Jesus, Petrus hat nicht gebetet zu diesem Zeitpunkt, als Zeit war. Das sollte uns als Beispiel dienen. Das sollte uns aufmuntern, zu beten, damit wir nicht den Anfechtungen erliegen. Denn fehlendes Gebet hat Petrus zu Fall gebracht. Fehlendes Gebet hat alle Jünger zu Fall gebracht. Wachet und betet ist ein Aufruf nicht nur für die Jünger, sondern auch und gerade für uns, damit wir nicht in Anfechtungen geraten. Wir haben heute andere Anfechtungen, die sind aber nicht weniger schlimm, denn sie tun eins. Sie führen uns am Ziel Gottes vorbei und somit verfehlen wir das Ziel und somit ist es Sünde. Der Herr weiß, dass unser Fleisch schwach ist. Aber wir brauchen uns ja nicht auf unsere Stärke verlassen. Denn er hat den Kampf in Gethsemane und am Kreuz für uns gewonnen. Im Gebet, in der Anbetung können wir ihn dafür preisen und danken. Im Gebet und der Anbetung wird uns dann auch deutlich, wie groß die göttliche Liebe trotz unseres menschlichen Versagens ist. Und darum geht es hier. Wir versagen, oft schwer, aber Gott liebt uns, trotz unseres Versagens. Und dafür sollten wir ihm danken, dafür sollten wir ihn anbeten. Und nicht nur, wenn die Not da ist, gerade wenn wir noch nicht in der Not sind. Amen. Wir wollen noch einmal aufstehen und beten, danach hören wir das Schlusslied. Großer, mächtiger Gott, Herr Jesus, ja, deine Liebe ist so groß, du hättest alles tun können, um nicht gekreuzigt zu werden. Aber du warst gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Du hast alle Schmach über dich ergehen lassen, um unsertwillen. Du hast die Schmerzen auf dich genommen, das Leiden, die Verspottungen. Bist verhaftet worden, gegeißelt worden, um meinetwillen. Lob und Ehre sei dir dafür gebracht. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken. Darum steh mir bei, dass ich nie vergesse, dich anzubeten, dich zu ehren, weil du dies für mich getan hast. Denn das ist das Einzige, was ich tun kann. Nichts kann ich zu dem Erlösungswerk beitragen. Gar nichts. Ich kann nur annehmen, was du mir darreichst. Aber durch das Gebet können wir dir Dank sagen. Durch das Gebet können wir dir die Anerkennung geben, die dir zusteht. Und das will Teufel nicht. Aber das soll unser Wille sein, weil es dein Wille ist. Und das wollen wir mit Freudigkeit tun, nicht weil wir müssen, sondern aus Liebe zu dir. Und wenn wir das tun, dann werden wir auch deine Gebote halten, die nicht schwer sind. Wir danken dir dafür, für deinen Beistand, jetzt und in Ewigkeit. Amen.